Wer bin ich? Jemand, der Angst hat, loszulassen. Du entscheidest, ob du mich jemals wissen lässt. Selbstmord, wenn du jemals versuchst, loszulassen. Ich bin traurig und down. Ich bin traurig, ich weiß. Ich gab ihr alles. Sie nahm mir mein Herz und ließ mich allein zurück. Ich wurde zerbrochen, mein Herz ist umstritten. Ich werde es nicht reparieren, eher weine ich. Ich bin verloren. Dann bin ich gefunden. Aber es ist eine Qual, verliebt zu sein. Ich liebe es, wenn du um mich herum bist, aber fucking hasse es, wenn du gehst. Wer bin ich? Jemand, der Angst hat, loszulassen. Du entscheidest, ob du mich jemals wissen lässt. Selbstmord, wenn du jemals versuchst, loszulassen. Ich bin traurig und down. Ich bin traurig, ich weiß.
Danke, Paul. Ja, wie ihr schon gesehen habt, geht es um XXXTentacion. Um das Lied Sad. Wer von euch kennt alles? X, wie auch manchmal genannt wird, ne? Okay, nice. Ich habe ihn auch kennengelernt, vor allem durch seinen Tod eigentlich. Genau, aber ich dachte, weil er jetzt nicht der mega fame Typ ist, mache ich mal ganz kurz so ein bisschen was aus seiner Biografie, wer er eigentlich ist. Genau. Viele Sachen wusste ich auch nicht und habe mich auch geschockt auf jeden Fall. Ist aufgewachsen in Südflorida. Das hat mich jetzt nicht so geschockt. Das hat mich eigentlich nicht gejuckt. Ich gehe doch nur relativ schnell durch, weil das gar nicht mein Hauptding ist eigentlich. Genau, März 2014 war sein erster Song-Release. Ja, hat bei SoundCloud einfach Vice City hochgeladen. Und November 2015 wurde er das erste Mal inhaftiert, also ging in den Knast. Genau, er ist wo eingebrochen, hat was geklaut und hat vorsätzlich wen verletzt, also wegen Körperverletzung, war er das erste Mal im Knast. Dezember 2015 kam sein erster Hit, also er hat zwischendurch immer ein paar Sachen released. 2015 kam sein erster Hit mit Look at Me. Wurde 2016 wieder inhaftiert und das ist richtig heftig, das wusste ich auch nicht, dass er ja seine Ex-Freundin vergewaltigt hat, ist deswegen ja, in den Knast gekommen und genau, will ich gar nicht weiter darauf eingehen, aber es ist auf jeden Fall richtig eklig, was er gemacht hat. Und genau, man wundert sich, warum er dann 2017 wieder freigelassen wurde auf Bewährung. Er selber hat immer hat die Tat immer bestritten. Genau, aber es gab halt mehrere Zeugenaussagen gegen ihn. Aber es war jetzt alles irgendwie nicht so hundertprozentig safe. 2017 dann wieder wurde er wieder inhaftiert wegen der gleichen Sache eigentlich. Ich glaube, weil mehr Beweise gefunden wurden und dann bekam er Hausarrest. Also das heißt, man kriegt so einen Chip einfach ums Bein und muss zu Hause bleiben. Der wurde dann aufgehoben, später 2018 wegen Natur. Und im März 2018 wurde auch sein Album released mit das Album Why, wo auch das Lied Sad drauf ist. Und 2018 im Juni, am 18. wurde er ermordet. Er wurde, saß in seiner Karre und ich glaube, ihm wurden 50.000 Euro geklaut. Die hat er wohl bar auf Tasche gehabt und wurde dabei erschossen von drei Typen. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich ihn kennengelernt habe. Wahrscheinlich viele von euch auch. Also dadurch ist er nochmal übertrieben Fame geworden durch die Sache. Genau, wie euch aufgefallen ist vielleicht auch, bei dem Text geht es viel um einfach traurig sein, Depri sein, Depression oder Selbstmord. Und das ist generell ein Thema, ja, um das es viel geht bei ihm. Und deswegen wollte ich ja über Depressionen heute reden. Und über Selbstmord und Suizid einfach generell. Das Thema ist richtig krass, finde ich, und auch mega ernst und wird manchmal vielleicht nicht ganz so ernst genommen. Und ich wollte mal fragen, wie viele von euch irgendwie Leute kennen oder schon mal irgendwie mit dem Thema Depression in Kontakt gekommen sind. Ja, fast alle habe ich mir auch gedacht. Genau, das ist auf jeden Fall krass. Bei mir, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, bei mir in der Schule rede ich oft mit Leuten und wenn ich ein bisschen deeper mit denen rede, dann war es bisher, ich bin mir nicht zu 1000% sicher, deswegen sage ich einfach mal 95%, aber 95% aller Leute haben mindestens schon einmal Antidepressiva genommen oder haben sogar eine diagnostizierte Depression. Genau, und ich glaube, ja, irgendwie Depression ist so eine Krankheit heutzutage in unserer Generation auch, die einfach mega, ja, mega viel einfach auftaucht. Zuerst, weil es um Depression geht, wollte ich ganz kurz, weil man hört das Wort Depression immer, weiß aber vielleicht gar nicht genau, was es ist, wollte ich einfach kurz sagen, was Depression überhaupt ist. Ich bin jetzt kein Doktor, aber ich habe mir einfach so ein paar Sachen rausgesucht aus dem Internet. Es gibt einmal Hauptsymptome und Nebensymptome und genau, es gibt depressive Stimmung, wer hat es gedacht? Interessenverlust, Freudlosigkeit, Antriebsmangel und erhöhte Ermüdbarkeit. Also genau, man ist einfach krass müde. Also ungewöhnlich, ja, einfach down. Und ich finde diese ganzen Dinge, die da stehen, wenn ich jetzt nochmal fragen würde, wer das alles kennt, dann würden wahrscheinlich alle Hände hochgehen. Aber ich will jetzt auch gar nicht so mega, also so die Diepen fragen und nicht, dass sich irgendwer unwohl fühlt und dann sich in der Gruppe dazu outen. Aber diese Sachen kenne ich persönlich auf jeden Fall alle. Depressive Stimmung, dass man einfach down ist. Und nicht nur ein auf den down, sondern dass man wirklich sich niedergeschlagen fühlt, dass man ja irgendwie Interessenverlust, dass man einfach am liebsten nur rumhängen will und einfach gar nichts machen will, dass man wirklich freudlos ist, dass man einfach die Sachen, die einem eigentlich Freude bereiten, dass man einfach, ja, dass sie einen kalt lassen, dass man einfach keine Freude empfinden kann, hat man das Gefühl. Genau, antriebslos einfach. Dann gibt es noch Nebensymptome, die mache ich noch ganz schnell. Genau, Störung der Konzentration, vermindertes Selbstwertgefühl. Gefühle von Wertlosigkeit und genau pessimistische Zukunftsvorstellungen und am Ende Suizidgedanken. Und wie gesagt, diese ganzen Dinge kenne ich persönlich alle. Ich habe aber keine Depression. Und ich denke, fast jeder kennt das, vor allem in der Pubertät, wenn man gerade sich so ein bisschen entwickelt, vielleicht auf der Selbstfindungsphase auch so ein bisschen ist, dann kennt das, glaube ich, fast jeder, dass man irgendwie, ja, viele Punkte davon irgendwie mal erlebt. Und ich möchte euch einfach so ein bisschen sensibilisieren, vielleicht dafür, wenn irgendwer von euch, von Schulleuten zu euch sagt, so, Alter, ich habe voll Depression oder so, dass man dann nicht, oder dass ihr selber das irgendwie so ein bisschen wisst, okay, Depression ist eigentlich eine wirkliche Krankheit. Und wenn man diese ganzen Dinge hat, über einen langen Zeitraum, dann heißt es auch nicht, dass man Depression hat, sondern dann geht man zum Arzt und wird, und das ist eine, kann zum Beispiel eine Stoffwechselkrankheit sein, also es ist eine wirkliche Krankheit, es ist nicht einfach nur so ein Feeling. Und genau, nur so, dass wenn ihr manchmal denkt, Alter, ich bin irgendwie übelst oft down, dann, dass ihr keine Angst haben müsst, aber da gehe ich später auch noch drauf ein, ja, was das noch bedeuten kann eigentlich. So, genau, dann habe ich noch ein paar Zitate von X dazu. Aus dem Lied gerade. Who am I? Someone that's afraid to let go. Also, ja, wer bin ich? Jemand, der Angst hat, loszulassen. Und dann das nächste. Suicide if you ever try to let go. Also, Suizid, also Selbstmord, wenn du jemals versuchst, wirklich versuchst, loszulassen. Also, er ist in einer Situation, in der er zwar Angst davor hat, loszulassen, einen auf den von allem, aber denkt eigentlich, dass Suicide, also Selbstmord, die eigentliche Möglichkeit ist, die ihn gerade noch aus dieser Situation rausholen kann. Genau, bei ihm ging es um ein Girl, wie man in der Strophe hört, wie Paul gerade vorgelesen hat, mit dem, ich habe ihr mein ganzes Herz gegeben, sie ist zerbrochen und sowas. Genau, I'm sad and low, I'm sad and low. Also ich bin traurig und down, ich bin traurig, ich weiß es, also genau, das ist, spricht, denke ich, für sich. Und um die Aussage von gerade nochmal zu untermauern von mir, habe ich nochmal ganz kurz, und da soll es gar nicht so doll drum gehen, aber ich fand es einfach irgendwie, weil das Thema wirklich wichtig ist und um euch auch zu zeigen, wie wichtig das ist, von den Leuten, die da vielleicht noch nicht so viel Kontakt mit gehabt haben, habe ich einmal eine ganz kleine Statistik rausgesucht zu Selbstmord in Deutschland. Es bringen sich 10.000 Menschen jährlich in Deutschland um. Und das bedeutet, alle 53 Minuten ungefähr bringt sich jemand um. Circa 150.000 Selbstmordversuche gibt es jährlich. Genau, alles in Deutschland. Und genau, da kann man nicht so eine ganz safe Aussage treffen, deswegen circa, aber halt 150 Suizidversuche ungefähr. Und die meisten von diesen 150.000 Versuchen sind von Menschen passiert, die unter 25 sind, also unsere Generation. Und bei 15- bis 20-Jährigen ist Selbstmord nach Unfällen die zweithäufigste Todesursache. Also die meisten Jugendlichen von 15 bis 20 sterben an Unfällen und direkt danach sterben sie, genau, gewollt, also durch ihre eigene Hand. Das bedeutet, dass im Schnitt jeden zweiten Tag ein Jugendlicher in Deutschland Selbstmord begeht. Und das finde ich auf jeden Fall, ja, übelst erschreckend und übelst krass. Ja, einfach wie der Geist dieser Zeit Leute einfach, ja, zerstört. So, und jetzt kommt die Überleitung, worum es vor allem geht. Was sagt die Bibel zu Depressionen und zu Suizid, also Selbstmord? Was findet man da so für Beispiele in der Bibel? Fällt euch irgendwer ein, aus der Bibel, der Selbstmord begangen hat? Judas, genau, das ist auch mein Beispiel gleich. Ja, noch irgendwer? Das ist schon eine High-Level-Frage auf jeden Fall. Es gibt so ein paar. Saul zum Beispiel hat sich umgebracht. Dann hat sich dieser eine König umgebracht. Abimelech oder so? Egal, ich würde es auch gar nicht Falsches sagen. Wollte ich auch gar nicht drauf eingehen eigentlich. Weil das alles, ja, eine ziemlich spezielle Situation war bei den meisten. Zum Beispiel bei Saul war es, weil er in einem Krieg war und umzingelt war und Angst hatte, von Feinden getötet zu werden. Deswegen hat er sich selber in seinen Speer geworfen. Aber deswegen gucken wir uns das Beispiel Judas an. Es weiß wahrscheinlich jeder, wer Judas war. Weiß irgendwer, warum er sich umgebracht hat? Genau. Judas ist einer von den 12 Jüngern von Jesus gewesen. War mit Jesus unterwegs, war sein Freund. Jesus hat ihn mit seinen anderen Jüngern zu seinem Bruder genannt. Und ja, im Endeffekt hat Judas dann Jesus verraten und ihn so den Philistern ausgeliefert. Als Jesus gestorben ist, was habe ich gesagt? Philister, ach so, Philister, sorry, ich war noch im Saul-Modus. Pharisäer meine ich natürlich. Genau, hat ihn dann am Ende verraten, und er konnte mit dieser Schuld, ihm war diese Schuld bewusst, und wusste aber nicht, was er mit dieser Schuld machen soll. Er hatte diese Schuld und konnte nicht damit umgehen. So ähnlich wie vielleicht auch X, also XXXTentacion, der diese Schuld auf sich geladen hat, der dreimal im Knast war, der seine Freundin vergewaltigt hat, und der nicht weiß, was er mit dieser Schuld machen soll. Wir haben Schuld, und das ist uns den meisten hier wahrscheinlich bewusst, wir alle stehen vor Gott unperfekt, und Judas ist diese Schuld bewusst geworden, und er, ja, konnte mit dem schlechten Gewissen nicht umgehen, und deswegen hat er sich von Gott entfernt. Und schon davor natürlich, auf dem Weg dahin hat er sich entfernt, aber dann am Ende hat er sich so fern von Gott gefühlt, dass er, ja, daran gezweifelt hat oder davon überzeugt war, dass auch Gott ihm nicht mehr helfen kann, dass ihm keiner mehr helfen kann, dass nur noch der Selbstmord, der Tod ihn befreien kann von diesen Schuldgefühlen. Genau, und wie geht Selbstmord? Eine Sache, die mir auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass ihr wisst, Und das wisst ihr, weiß wahrscheinlich jeder eigentlich vom Kopf her, dass Selbstmord nie wirklich eine Lösung ist und nie wirklich ja, die Probleme nicht löst. Oder besser gesagt, dass Selbstmord nie der einzige Weg ist, der einzige Ausweg ist. Und warum glauben das dann 150.000 Menschen im Jahr? Warum glauben das so viele dennoch? Und warum kommt dieser Gedanke überhaupt? Und ich glaube, dass der Gedanke eine Lüge ist vom Teufel. Das heißt, wenn ihr diese Selbstmordgedanken habt, dann oder Leute um euch herum, das ist nie ein guter Gedanke, das ist nie gut durchdacht, auch wenn er noch so ehrenvoll ein auf den ist, der Selbstmord oder was auch immer, wie zum Beispiel in asiatischen Kulturen oder so, er ist nie die gute Entscheidung, sondern eine Lüge des Teufels. Und ich habe einmal Johannes 8, Vers 44 B rausgesucht. Ja, da wird so kurz der Teufel definiert, wer der Teufel ist. Genau, müsst ihr nicht unbedingt aufschlagen, ich habe das hier zum Vorlesen. Der Teufel war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Also der Teufel ist zuallererst ein Menschenmörder. Er will Menschen töten. Und er ist der Vater der Lüge. Der Teufel ist ein Menschenmörder und ein Lügner. Sein Ziel ist es, Menschen von Jesus wegzubringen, von Gott wegzubringen und sie zu töten. Und eine Taktik von ihm ist einfach diese Gedanken zu streuen, okay, die beste Entscheidung, die beste Sache, die du jetzt noch tun kannst, ist Selbstmord begehen. Genau, dann gibt es noch ein weiteres Beispiel. Und zwar nicht für. Achso, ich wollte noch was anderes sagen. Genau, nochmal zu Suizid in Deutschland. Gleich kommen wir noch zu einem weiteren Beispiel aus der Bibel. Aber wie ich schon gesagt habe, meine Schuldudes, mit denen rede ich öfters mal, auch ein bisschen deeper. Und ein Dude von mir, der war früher übertrieben am Kiffen, halt die ganze Zeit, und dann am Wochenende auch noch mit mehr Sachen, also mit Teilen, also so Ecstasy und Koks und Peps und sowas, eigentlich alles, was so ging, außer Spritzen, hat er sich gegeben. War halt mega in diesem Game drin. Und ich habe mal mit ihm geredet und habe ihn gefragt, so diese ganzen synthetischen Drogen, hast du nicht Schiss, dass du, wenn du das nimmst, weil man weiß ja nie, was das genau ist, dass du nicht einfach direkt stirbst? Und er meinte so, ja, wenn ich dann im Rausch und daran sterbe, dann ist es halt so, das ist dann okay. Und er hatte auch schon Selbstmordversuche durch. Und genau, wie gesagt, ist es einfach, wenn ihr damit jetzt noch nicht vielleicht zu tun hattet oder noch nie ein Gespräch darüber hattet, dann ist es trotzdem gut, sich damit schon zu beschäftigen. Jetzt vielleicht nicht 24/7, weil das ein Thema ist, auch was einen ganz schön downt, aber einfach darüber Bescheid zu wissen, so ein bisschen, und vielleicht auch zu wissen, wie man damit umgeht, wenn einem das wer erzählt. Und hier gibt es ein positives Beispiel, wie man mit, keine Ahnung, ist jetzt nicht diagnostiziert, ob es Depressionen waren, ich glaube eher nicht, aber einfach mit dieser Betrübtheit oder Betrübtnis, also mit Betrübtsein umgeht. Und da haben wir Jesus als Beispiel. Und zwar Matthäus 26, und das können wir aufschlagen. Matthäus 26, Vers 36. Wenn ihr irgendwelche Fragen zwischendurch habt, dann könnt ihr gerne, also die dann gerade reinpassen, könnt ihr die gerne direkt fragen. Am Ende könnt ihr auch noch kurz fragen. Ich habe mich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Wahrscheinlich, und ich habe, also ihr blamet mich nicht, wenn ihr eine Frage fragt, die ich nicht beantworten kann. Ich habe da keinen Prop mit, wenn ich einfach zu sagen, ich weiß es nicht. Aber ihr könnt sehr gerne einfach frei raus später noch fragen. Matthäus 26, Vers 36. Da ist Jesus im Garten Gethsemane. Wo bin ich? Ach, da. Da kommt Jesus mit Da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird. Und er spricht zu den Jüngern: Setzt euch hier hin, während ich weggehe und dort bete. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit sich, und er fing an, betrübt zu werden, und ihm graute sehr. Da spricht er zu ihnen: Meine Seele ist tief betrübt, bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu Petrus: Könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wiederum ging er zum zweiten Mal hin, betete und sprach: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kommt und findet sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach dieselben Worte. Dann kommt er zu seinen Jüngern und spricht zu ihnen: Schlaft ihr noch immer und ruht? Siehe, die Stunde ist nahe, und der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, lass uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Eine übertrieben heftige Szene einfach, finde ich. Ja, wie man einfach Jesus in dieser Situation einfach kennenlernt, wie er sein Herz offenbart und wie, ja, krass, was er für krasse Sachen sagt. Ich bin betrübt bis zum Tod. Und an einer anderen Stelle lesen wir, dass er Blut geschwitzt hat. Was dann die Leute damals noch nicht wissen, aber was heute die Ärzte wissen, was ein Zeichen des übertriebenen Stresses ist. Also das gibt es, mega selten, aber das ist ein Zeichen des krassen Stresses, dass man sogar Blut schwitzen kann, dass der Körper so durchdreht und so krass reagiert. Und Jesus war in dieser Situation betrübt bis zum Tod. Er hat hat mit dem Teufel gerungen und gekämpft und war, ja, wie gesagt, betrübt. Aber wie reagiert Jesus auf diese Betrübtheit bis zum Tod? Wenn wir die anderen Beispiele in der Bibel, könnt ihr euch auch, da will ich nicht so drauf eingehen, wie gesagt, auf die anderen Beispiele von Selbstmord in der Bibel, wenn man sich die ein bisschen anguckt, dann sieht man eigentlich, die haben sich alle von Gott entfernt vorher. Sie hatten diese Betrübtheit bis zum Tod, sie kannten dieses Gefühl und sind da durch dieses Gefühl aber von Gott weggegangen, haben sich entfernt von Gott und genau, was macht Jesus? Er betet. Er entfernt sich nicht von Gott, sondern er naht sich ihm. Er sucht seine Gegenwart. Und wie immer ist Jesus uns in allen Dingen ein Vorbild. Und auch in dieser Sache ist er uns das Vorbild, dass wir, was wir unbedingt machen müssen, wenn wir down sind, wenn wir Depri sind, oder Depri, keine Ahnung, wenn wir ja betrübt sind, dass wir uns dann nicht von Fernseher hauen und uns ablenken und das sage ich zu mir selber, dass wir dann nicht einfach uns ablenken, uns irgendwas reinziehen und dass wir es irgendwie verdrängen, sondern dass wir wirklich zu Gott kommen und uns ihm nahen und uns nicht mit anderen Dingen ablenken und unsere Befriedigung oder unsere Befriedigung, unsere Ruhe in anderen Dingen suchen. Und dennoch wirkt es so am Ende, als ob es nichts bringt bei Jesus. So, okay, er ist unser Beispiel. Ihm sollen wir dann nachmachen. Er ist betrübt bis zum Tod und betet dreimal, ist übelst am Fighten und geht aus der Situation raus. Mit der Erkenntnis: Siehe, die Stunde ist nah und der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen, siehe, der mich verrät, ist nah. Also hat es am Ende irgendwie doch nichts gebracht. Das heißt, wenn man betrübt ist, dann ist man so oder so am Arsch. Das ist die Frage, die sich hier stellt. Aber es gibt verschiedene, und die Antwort der Frage oder das Ergebnis ist vielleicht ein bisschen ernüchternd, aber es gibt verschiedene Betrübnis. Ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist. Es gibt verschiedene Arten des Betrübtseins. Dafür können wir mal 2. Korinther 7, Vers 10 aufschlagen. Denn die gottgewollte Betrübnis, also habt ihr es gefunden, das ist im Neuen Testament, ich glaube, die meisten haben es, ne? Ja. 2. Korinther 7, Vers 10, das steht da ja auch. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Also es gibt einmal die gottgewollte Betrübnis. Das heißt, Jesus nachfolgen ist nicht immer happy. Wenn du down bist, dann musst du einfach beten, zu Jesus kommen und dann geht es wieder gut. Das ist nicht immer so. Es gibt eine gottgewollte Betrübnis. Und es gibt die Betrübnis der Welt. Es gibt die Betrübnis der Welt. Und was bringt diese gottgewollte Betrübnis? Später, ich lese nochmal Vers 11. Ich lese einfach 10 nochmal. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Das heißt, es gibt die gottgewollte Betrübnis und die Betrübnis der Welt. Die gottgewollte Betrübnis wirkt am Ende das Heil. Und die Betrübnis der Welt bewirkt den Tod. Und ja, den unter anderem Selbstmord. Ich finde das krass, diese Verse. Genau, Heil und Tod, also Heil bei Gott gewollt und Tod bei der Betrübnis der Welt. Ich finde die krass, die Verse, weil das so komplett zeigt, dass es kein Prosperity Gospel ist, den wir glauben, dass es kein Wohlstandsevangelium ist, dass wir, wenn wir Jesus nachfolgen, dass es uns immer gut geht, dass wir immer gesund sind, dass wir immer genug Geld haben. Wir werden versorgt von Gott, von Jesus, und er gibt uns alles, was wir brauchen zum Leben, aber es geht uns nicht immer, wir sind nicht immer happy. Und der Grund ist, weil wir sonst einfach irgendwelche Schwächlinge oder Lappen sind, die einfach irgendwie wischiwaschi durch die Welt gehen, und diese gottgewollte Betrübnis bewirkt das Heil in uns. Aber es gibt auch eine gute Nachricht in 1. Korinther 10, Vers 13. Achso, sorry, das müsst ihr gar nicht aufschlagen, das habe ich hier. Steht: Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Also wir können Gott vertrauen darin. Wenn ihr betrübt seid, wenn ihr down seid und denkt, ja, ihr habt keinen Antrieb mehr, ihr habt keine Freude mehr, ihr wisst nicht, was ihr machen sollt. Ihr könnt Gott vertrauen und wir können Gott vertrauen, dass er treu und gerecht ist und dass er nicht zulassen wird, dass wir über unser Vermögen versucht werden. Das heißt, dass wir, ja, dass es keine Situation gibt, wo es nur noch den Selbstmord als Ausgang gibt. Das ist nie so. Und wenn ihr irgendwann mal in 10 Jahren oder was auch immer in so einer Situation seid, wo ihr denkt, das Beste, was ich jetzt machen kann, ist Selbstmord, dann sage ich euch jetzt, und ich hoffe, das brennt euch in das Gewissen und ins Herz ein, das stimmt nicht. Gott schafft einen Ausgang aus Situationen. Genau. Ich habe noch ein kleines Fazit. Einmal: Betrübnis ist nicht gleich Depression. Wenn wir down sind, dann heißt es nicht direkt, okay, wir müssen Antidepressiva nehmen. Das ist der Weg der Welt. Wir verlassen uns auf die Antidepressiva oder auf was auch immer und versuchen das irgendwie zu verdrängen und unten zu halten. Es gibt eine Betrübnis, die Gott gewollt ist. Und wenn ihr betrübt seid, dann, ja, so wie in allen Dingen eigentlich, fragt Gott, ob sie von ihm kommt oder was er damit bezwecken will. Und vor allem, was mega wichtig ist, redet mit euren Geschwistern darüber, mit euren Freunden in Jesus. Und versucht euch nicht alleine dadurch zu kämpfen. Entferne dich nicht von Gott, so wie es immer wieder passiert. Weil ja viele einfach dieses Wohlstandsevangelium irgendwie so im Kopf haben: Wenn ich Jesus nachfolge, dann geht es mir gut. Und wenn es mir nicht gut geht, dann suche ich mir was anderes. Wenn es dir nicht gut geht, dann ja, bleib an Gott dran. Und ich spreche da auch aus Erfahrung. Und am Ende vertraue ihm, dass er dich nicht über dein Vermögen versuchen wird, sondern oder dass er nicht zulässt, dass die Versuchung so groß ist, dass es nur noch den Tod als Ausweg gibt, sondern vertraue ihm, dass er dich da durchträgt. So wie David sagt, ich wandere durch das finstere Tal im Todesschatten, aber Gott führt mich da durch, im Psalm 23. Genau. Habt ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Thema? Könnt gerne irgendwas droppen. Wenn euch nichts einfällt, könnt ihr auch gleich noch auf mich zukommen. Keine Fragen. Okay. Das ist der Klassiker, die klassische Frage. Da habe ich mich auch ein bisschen mit zu beschäftigt. Ich glaube auf jeden Fall nicht, erstmal. Ich habe mir was von John Piper dazu angehört. Das ist ein ganz nicer Prediger, der auch immer so Question-Answer-Sachen hat. Die sind übelst nice. Ich bin da eigentlich seiner Meinung. Er hat gesagt, dass... Wie kriege ich das zusammen? Also die Frage ist, wenn ich Selbstmord begehe, heißt das, oder wenn irgendein Freund von mir, der Christ ist, begeht Selbstmord, heißt das jetzt, er ist safe in der Hölle? Ich glaube nicht, dass es so ist, weil das heißen würde, dass man für jede Sünde, die man begeht, die man tut, ich versündige mich, dass ich in diesem Moment erstmal, wenn ich in diesem Moment sterbe, dass ich in die Hölle gehe. Wenn ich zum Beispiel mich mit irgendwem streite, mit einem Bruder, und wirklich finstere Gedanken in meinem Herzen habe und ihm vielleicht Sachen gesagt habe, die nicht gut waren, unüberlegt, wo ich mich versündigt habe an ihm und in dieser Sünde bin und einfach nur gefüllt davon durch die Stadt gehe und mich ein Auto umfährt und ich sterbe, dann würde das heißen, dass ich dann auch in die Hölle komme. Und das ist, denke ich, nicht so, weil Jesus für uns gestorben ist, für alle Sünde der Welt, wenn wir ihm vertrauen. Und das gilt auch für die Sünde, die wir noch tun werden. Dennoch ist es eine Frage, die viele beschäftigt, aber ich glaube, dass es so ist. Ja. Ja, wie gesagt, das geht auch eher Hand in Hand mit dem ersten Punkt, entferne dich nicht von Gott, sondern vertraue ihm. Und sich nicht von Gott zu entfernen, heißt für mich auch, die Gemeinschaft mit anderen Christen zu suchen. Und ich selber kenne das so übertrieben, jetzt erst vor kurzem wieder, dass ich so ermutigt werde durch Gemeinschaft mit Brüdern oder mit Geschwistern einfach, dass ich dann wieder neu Mut fasse und wieder neu ihm vertrauen kann. Und manchmal sitzen wir in unserem Kämmerlein, so ein Oldschool-Begriff, aber in unserem Zimmer und versuchen zu beten und es kommt da wenigstens an. Wir kriegen vielleicht Zweifel an Gott, wie ich sie auch, wie habe ich schon mal erzählt, wie ich oft auch mit zu strugglen habe. Und wir haben das Gefühl, das bringt alles nichts und entfernen uns dadurch noch weiter von Gott. Und wenn wir an diesem Punkt stehen bleiben, dann sind wir komplett dabei, uns von Gott zu entfernen. Und es ist so wichtig, dass wir die Gemeinschaft dann suchen. Und wenn wir Probleme damit haben, ihm darauf zu vertrauen, dass wir dann echt das nicht vor uns behalten, sondern das erzählen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Sache, die man tun kann. Genau.
Du hast hier von deiner Schule erzählt, aber so als Jugendarbeiter.
Ich glaube, ich hatte nie die Situation, dass mir wer erzählt hat, dass er sich umbringen will, wenn dann nur über Ecken. Nee, ich glaube nicht. Nur aus meinem eigenen Leben kenne ich Gedanken, wo man down ist und sich denkt, so, Alter, jetzt zu sterben wäre eigentlich das Chilligste. Und Ich hatte früher, als ich auf dem Weg zur Arbeit war, zu Rewe, als ich da gearbeitet habe, das war der übelste Krampf für mich, da war ich irgendwie, hatte ich eine Situation, da war ich, ja, war ich viel in Sünde auch gefangen, war, hatte eigentlich nur die Schule, auf die ich keinen Bock hatte, dann Rewe-Arbeit und dann Fahrschule und ich hatte auf nichts Bock, was ich den ganzen Tag gemacht habe. Und auf dem Weg zur Arbeit habe ich dann öfters gedacht, so Alter, ich habe Bock jetzt vom Auto angefahren zu werden oder so. Das heißt, mir sind solche Gedanken auch nicht fremd. Also ich kenne solche Gedanken, wo man einfach denkt, so Alter, ich würde lieber jetzt im Krankenhaus liegen für 2 Wochen, als irgendwie weiter dieses Leben hier gerade zu führen. Ja. Okay, noch eine Ermutigung, möchte ich euch mitgeben, betet für eure Klassenkameraden, vor allem auch in dem Thema. Auch wenn ihr vielleicht nie von irgendwem gehört habt, dass er irgendwie mit solchen Gedanken zu strugglen hat, mit Ängsten oder Depressionen oder Selbstmordgedanken, ja, betet auf jeden Fall für eure Klassenkameraden. Ich hatte so oft Situationen, wo ich gedacht hätte, ist dieser Typ, also der war immer mega happy und nur Jokes gezogen und dann sagte mir, Alter, ich habe gerade Depressionen diagnostiziert gekriegt und hat dann mir Sachen erzählt, wo ich dachte, Digga, das hätte einfach keiner gedacht. Also betet auf jeden Fall unbedingt für unsere Generation, für eure Generation, für eure Klassenkameraden. Genau, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann würde ich auch nochmal beten. Jesus, danke, dass das Leben mit dir kein Wischiwaschi-Leben ist, dass wir nicht, dass du uns auch nicht verschonst manchmal, dass wir in Betrübnisse geraten und in Verzweiflung und dass du uns durch diese Dinge stärker machst, Herr. Danke, dass du uns nicht auf einem Level hältst, sondern dass du ein Werk mit jedem von uns hast und dass du an jedem von uns arbeiten willst. Und ja, ich möchte für mich sagen, dass ich das in Kauf nehmen will, dass ich ja betrübt bis zum Tod sein will, wenn es sein muss, wenn du dann mehr an mir arbeiten kannst und mich voranführst. Und ich bitte dich, dass für jeden Einzelnen, dass er in die Tiefe geht mit dir in der Beziehung, Herr, dass es nicht daran auf dem Punkt bleibt, freitags und sonntags zu kommen und vielleicht dienstags und vielleicht vorm Essen zu beten, sondern dass die Beziehung mit dir wirklich in die Tiefe geht. Und dieses Thema ist irgendwie heftig und kann einen auch ja mega in so ein Loch fallen lassen, aber wir wollen dir einfach Danke sagen dafür, dass wir in dir immer den Ausweg ja haben, dass wir wissen, du bist der Freude geben kann und der Frieden geben kann, der tiefer ist als alles, was uns dieser Welt anhaben kann, Herr. Freude, die tiefer ist als Umstände und dass wir in dir wirklich diesen Fels in der Brandung haben, Herr. Und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, für jeden einzelnen Teenie, der hier ist, für die Klassenkameraden. Ich möchte dich bitten, dass du den Teens hier wirklich Kraft gibst und Mut gibst, ein Licht zu sein in ihrer Schule, in ihren Klassen, in ihrem Sportverein, bei ihren Hobbys, einfach bei ihren Freunden, Herr. Bitte schenk, dass sie Hoffnung ausstrahlen, Herr, in dir und dass sie Gespräche führen können oder auch vor allem durch Taten einfach deine Liebe wirklich weitergeben und dein Evangelium echt verbreiten, damit diese Zahl wirklich sinkt, Herr, dass die nächsten Jahre es nicht so weitergeht, dass ich einfach jeden zweiten Tag ein Jugendlicher und jede Minute irgendwie ein Mensch umringt in Deutschland, Herr, und nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Wir wollen dich bitten, dass du uns Christen da wirklich zum Licht und zum Zeugnis setzt. Ja, bitte erfüll du uns jetzt mit deinem Geist, Herr. Schenk das alles Gute dieser Predigt echt einfach im Kopf bleibt und im Herzen und dass die Worte, die von mir kamen, einfach weggehen. Bitte arbeite du echt weiter in unseren Herzen, Herr, und in unserer Beziehung zu dir, Jesus. Ja, bitte segne noch diesen Abend. Amen.